Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits. Sharia, who's making progress with meds. And Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at weightwatchers.com.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 30. Januar 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern, den wir heute außerhalb der Reihe mal an einem Donnerstag aufzeichnen. Mein Name ist Miriam Holstein, ich bin Chefreporterin im Hauptstadtbüro des Stern und ich freue mich wie immer an dieser Stelle auf das Gespräch mit Christian Mölling, Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann Stiftung. Einen schönen guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Ich glaube, wir müssen als erstes mal in die USA schauen, wo ja wirklich, man hat das Gefühl, fast im Minutentakt was passiert. Also der neue US-Präsident Donald Trump drückt da total aufs Tempo. Jetzt hat er gerade ein Gesetz für eine härtere Abschiebepraxis unterschrieben. Das sieht unter anderem vor, dass Migranten ohne gültigen Aufenthaltsstatus in speziellen Haftzentren untergebracht werden soll. Und was auch für Aufsehen gesorgt hat, ist seine Ankündigung, dass er kriminelle Migranten auf Guantanamo unterbringen will. Zwar nicht in dem Lager, wo auch schon Terroristen untergebracht waren, sondern in einem sozusagen Extratrakt, aber es sollen 30.000 Kriminelle dort untergebracht werden. Was ist davon zu halten? Es klingt sehr nach Symbolpolitik.
Ich glaube, es kommt vor allen Dingen bei uns als Symbolpolitik an, weil wir alle mit Guantanamo ein schlechtes Gefühl, glaube ich, einfach verbinden mit einer Einrichtung, die die USA 2002 errichtet haben, weil sie nicht wussten, wo sie mit den ganzen Gefangenen aus Afghanistan hin sollten. Und auch die Frage war, kann man die von amerikanisches Gericht stellen oder nicht? Und man hat dann diese Lösung gesucht. Guantanamo, das quasi nicht US-Gebiet ist, aber von den USA kontrolliert wird, weil es eine US-Basis ist, als Gefängnis auszubauen. Und da gibt es ja ganz viele schicksalhafte Geschichten um die Menschen, die dort auch zu Unrecht eingesessen haben und nie ein Gerichtsverfahren gesehen haben. Und ich glaube, das hat unheimlich viel schlechte Presse bei uns bekommen, aber auch in den USA. Ne? Obama hat versucht, das zu schließen. Das heißt, für uns spinnt sich, glaube ich, ein ganz negativer Nimbus da drum. Egal, was Trump damit jetzt eigentlich ganz gerne anfangen möchte. In der Sache, glaube ich, ist es der Versuch, Aktivismus zu zeigen. Gar nicht so sehr vielleicht eben das Symbol, sondern das zu zeigen, ich mache was, ich tue was. Und da, wo ich Probleme habe, denn Trump hatte ja jetzt in den letzten Tagen mit seiner neuen Abschiebepraxis schon Probleme, weil die Staaten einfach gesagt haben, wir nehmen die Leute nicht einfach so zurück, das geht nicht. Dass er sagt, okay, da muss ich die aber wenigstens aus dem Land rausschaffen. Also wenn ich das eine nicht hinkriege und da vor eine Wand laufe, dann mache ich es bei jemandem anders. Und das ist, glaube ich, auch schon interessant, weil es zeigt, dass diese ganze Idee, ich bin der mächtigste Mann der Welt, das mag immer noch stimmen, aber dass selbst ein Staat, ein kleines Land wie Kolumbien dann sagt, sorry, aber so einfach geht das hier nicht, ist dann, glaube ich, schon erstaunlich, dass man sieht, dass man selbst die nicht einfach so unter Druck setzen kann. Und ich glaube, dann ist Guantanamo ja eine Art von Ventil, wo ich die Leute aus meinem Land rauskriege und quasi wieder diesen Status von Guantanamo nutze als ein extraterritoriales Gebiet der USA, das sie zwar kontrollieren, aber der Rechtsstatus ein anderer ist. Ob das wichtig ist, weiß ich nicht zumindest. Aber können Sie sagen, Sie hätten die Leute aus den USA rausgeschafft? Und ich glaube, die Zahlen, die dadurch entstehen, die sind Trump ja im Grunde genommen eigentlich wichtig.
Sie haben gerade den Streit mit Kolumbien, zwischen den USA und Kolumbien angesprochen. Der hat ja so ein bisschen vergangenes Wochenende auch die Weltöffentlichkeit in Atem gehalten, ging es hin und her. Angefangen hat es damit, dass zwei Abschiebeflüge mit kolumbianischen Migranten in Kolumbien landen sollten. Das hat die kolumbianische Regierung verweigert. Und Gustavo Petro hat auch sozusagen öffentlich gesagt, er würde da Widerstand leisten, er würde das nicht akzeptieren. Und dann hat Trump sehr sehr schnell, sehr scharf reagiert und hat Kolumbien mit Strafzöllen bis zu 50% gedroht. Und man muss sagen, Petro hat dann auch sehr schnell eingelenkt. Jetzt gibt es unterschiedliche Interpretationen dieses Ergebnisses. Ist es Trump gelungen, sozusagen ein abschreckendes Beispiel an Kolumbien zu statuieren? Oder würden Sie sagen, es war zumindest ein Teilsieg für Kolumbien, weil hier mal ein Präsident doch ziemlich mutig gezeigt hat, dass er auch einem, also dem mächtigsten Mann der Welt sozusagen die Stirn bieten kann?
Also ich denke, wir sind ja immer noch in den ersten Tagen der Amtszeit von Donald Trump. Also da jetzt schon zu bewerten, wer von den beiden da in Anführungsstrichen gewonnen hat, finde ich, ist noch sehr schwer. Denn ja, die Androhung von Zöllen, was ja letztendlich nichts anderes ist als eine Form von Sanktionen, ist zurzeit irgendwie das, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass das Allheilmittel, das Trump sich irgendwie vorstellt, weil er alle einfach mit Zöllen belegen will. Das ist, glaube ich, eine etwas schräge Vorstellung, weil natürlich die Staaten sehr unterschiedlich empfindlich darauf sind. Ne, dass ein kleines Land wie Kolumbien darauf empfindlicher reagieren würde, weil es eine größere Abhängigkeit möglicherweise von den Exporten nach Kolumbien hat oder von Importen aus den USA. Das kann ich mir vorstellen. Für uns Europäer sieht das schon noch ein bisschen anders aus. Ne, da sind andere Bereiche viel, viel schwieriger. Da kann man die ein oder andere Zollsanktion möglicherweise auch kompensieren. Aber ich würde mich da jetzt, glaube ich, noch nicht darauf festlassen, dass das ein Sieg ist. Wir haben, glaube ich, sehen aber die Masche nicht nur der Unverfrorenheit auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite der Glaube, man könne das tatsächlich alles unkooperativ machen und man müsste mit den anderen Staaten dann keine Regelung finden, dass das natürlich einfach zu enormen Problemen führt, die irgendwann möglicherweise auch nicht jetzt in den ersten 100 Tagen, aber vielleicht in einem halben Jahr auf die Administration Trump einfach zurückfallen. Nehmen wir das, ne, das Thema Grönland und die Idee, Grönland quasi den USA anzugliedern oder was auch immer. Ob es eine genaue Vorstellung gibt, was das eigentlich sein soll, weiß ich nicht. Aber was sie damit machen ist, sie stoßen einen der traditionellen Alliierten, nämlich Dänemark, vor den Kopf. Die Dänen haben eine sehr schlaue Außen- und Allianzpolitik in den letzten Jahrzehnten betrieben, in denen sie den USA als einer der loyalsten Alliierten bei allen Einsätzen eigentlich beiseite gestanden haben. Die Dänen haben nicht wahnsinnig viel Militär, aber sie sind immer in der ersten Welle sozusagen mit dabei gewesen. Und so einen Staat vor den Kopf zu stoßen und vor aller Weltöffentlichkeit zu demütigen, muss allen, die jetzt in den ersten Tagen einen freundlichen Anruf von Trump bekommen haben, die Fragezeichen ins Gesicht treiben nach dem Motto, okay, was ist denn der nächste Anruf, den ich eigentlich von ihm kriege, wenn da so ein Staat unter den Bus geworfen wird, der so lange eigentlich seine Beziehungen gepflegt hat? Also worauf darf ich eigentlich noch vertrauen?
Ja, das hat ja auch... Das ist, glaube ich, auch die Erfahrung von Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja zwei Telefonate schon mit Trump hatte in jüngerer Zeit und gesagt hat, beide seien sehr freundlich verlaufen. Aber hinterher ist dann trotzdem bekannt geworden, dass Trump schlecht über ihn gesprochen hat. Also ich glaube sozusagen auf die derzeitige Freundlichkeit. Oder auch Elon Musk muss ja momentan erfahren, dass er doch wieder etwas ferner von Trump gehalten wird und eben offenbar kein Büro im Weißen Haus erhalten hat. Man kann sich dann nicht drauf verlassen, dass die Freundschaft oder das Bündnis lange hält. Weil Sie Grönland erwähnen, da gab es jetzt einen ganz interessanten Vorschlag, wie ich finde. Der Vorsitzende des EU-Militärausschusses, ein Vier-Sterne-General, Robert Brieger, hat in einem Interview mit der Welt am Sonntag vorgeschlagen, dass man doch einfach auch europäische Soldaten dort also quasi zusätzlich stationieren könnte. Und als Ergänzung zur amerikanischen Militärpräsenz und damit auch demonstrieren könnte, dass man das tut, was Trump ja will, dass Europa mehr Verantwortung übernimmt. Halten Sie das für eine kluge Idee und glauben Sie, dass Trump das in irgendeiner Form akzeptieren könnte?
Ich glaube nicht, dass die Sorge, die Trump oder das, was Trump umtreibt Richtung Grönland, die Frage der Sicherung des Festlandes ist, sondern die strategische Bedeutung der Insel im Nordatlantik und in Richtung Polarmeer und Arktis eigentlich ist. Also das ist die erste Frage, was sollen die Soldaten da eigentlich machen? Und führt das dazu, dass Trump darauf positiv reagiert? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht das Ansinnen dabei, die Europäer darauf hinzuweisen, dass sie da ein Sicherheitsproblem haben, sondern er blickt auf alles ja mit einer nationalen Brille und ihm ist offensichtlich gesagt worden, Grönland ist wichtig und deswegen brauchen wir das irgendwie. Und in dieser Logik, habe ich den Eindruck, geht er gerade vor, dass jetzt der Chef des EU-Militärstabes dazu was sagt, ist interessant, aber auch, wie soll man sagen, vernachlässigbar, weil die Europäische Union in dem Zusammenhang wirklich eine sehr geringe Rolle spielt, wenn man freundlich sein will. Natürlich kann ich verstehen, dass wenn Sie Chef einer solchen Organisation sind, Sie natürlich nach Rollen suchen, weil Sie zurzeit eigentlich nichts zu lachen haben, weil alles, was militärisch zurzeit passiert, eigentlich durch die NATO-Stäbe entschieden wird. Aber wenn ich so länger drüber nachdenke, habe ich eher den Eindruck, das ist eine sehr kurz gesprungene Idee, sowas zu machen. Denn die Soldaten fehlen dann ja. Und welchen Auftrag sollen die eigentlich haben?
Mhm. Werbung.
This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits. Sharia, who's making progress with meds. And Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at WeightWatchers.com.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Dann lassen wir uns kurz auf die Ukraine gucken. Dort hat der Verteidigungsminister Rustem Umjerov gerade seinen Stellvertreter Dmytro Klimenkov entlassen und hat es auf Facebook begründet, dieser habe lieber politische Spielchen gespielt, als genügend Waffen bzw. Ausrüstung für die ukrainische Armee zu besorgen. Angeblich will er ja auch die Leiterin der Beschaffungsbehörde entlassen, die sich aber wohl weigert. Nun kennen wir ja auch aus Deutschland Beschaffungsprobleme und da Streitigkeiten. Geht es eher Ihrer Einschätzung nach in diese Richtung oder brechen hier gerade Machtkämpfe auf oder aus oder was könnte da dahinter stecken und welche Konsequenzen wird es haben?
Das ist halt schon eine große Wolke, die sich um das alles drumherum zieht und man kann, glaube ich, nichts von dem ausschließen, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben auf der einen Seite, glaube ich, einfach eine politische Spannung, die es in der Ukraine immer gegeben hat, die jetzt sicherlich auch stärker nochmal werden, weil natürlich die Frage ist, wie geht's in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Was ist von Trump zu erwarten? Und der Krieg bestimmt ja das ganze Land im Grunde genommen. Gleichzeitig ist es so, dass die Beschaffung von Waffen in der Ukraine eines der schwierigsten Themen ist, weil da die Korruptionsvorwürfe und wohl auch die Fälle von Korruption am größten gewesen sind. Die Aufgabe der neuen Leiterin der Beschaffungsbehörde war eigentlich, diese Korruption in den Griff zu bekommen. Und sie hat das wohl sehr erfolgreich gemacht in einem anderen Sektor, nämlich im Gesundheitssektor. Deswegen hat man sie geholt. Was jetzt die Gemengelage genau ist und was sozusagen es gibt ganz viele Vorwürfe, ne? Und was davon berechtigt ist oder nicht berechtigt ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt total schwer auseinander zu friemeln. Was man, glaube ich, aber sehen muss, ist, das tut natürlich dem Eindruck auch hier bei uns gerade überhaupt nicht gut. Und Sie können sich total einfach vorstellen, dass in der Hemdsärmlichkeit, in der wir zurzeit einen deutschen Wahlkampf erleben, der ja wirklich nach unten hin neueste, größte Ausschläge erreicht, dass wir heute und morgen eine Diskussion darum haben werden, dass man natürlich unter diesen Bedingungen die 3 Milliarden extra ja schon gar nicht freimachen müsste, weil man wüsste ja gar nicht, wohin sie eigentlich gehen würden. Das ist relativ sicher. Also die Kollateralschäden, die solche Gerüchte dann haben und auch das mangelnde Umsetzen von solchen Plänen, dass sie sagen, okay, der Verteidigungsminister ist jetzt raus. Wenn die Leiterin der Beschaffungsbehörde nicht gehen will, dann haben sie das Thema für die nächsten Tage einfach immer wieder auf der Agenda. Und das bestimmt natürlich dann oder gibt Futter für diejenigen, die dem Abwehrkampf der Ukraine einfach am Zeug flicken wollen. Fairerweise muss man sagen, Korruptionsbekämpfung ist und bleibt eine Aufgabe in der Ukraine. Es ist jetzt nicht so, dass die Ukraine es geschafft hätte, sich innerhalb der letzten Jahre komplett von dieser Praxis der Vergangenheit davon zu entledigen. Das ist natürlich immer weiterhin noch ein Problem.
Ein Dauerproblem für die Ukraine bleibt ja auch sozusagen der Nachschub bei den Soldaten für die Armee. Aber das ist auch eine Herausforderung für Russland. Jetzt gab es einen Bericht des unabhängigen russischen Portals Verska, den ich ganz interessant fand, nämlich dass die Zahl der Verpflichtungen in Moskauer Rekrutierungszentren inzwischen 5-mal geringer ist als im Spätsommer, also im letzten Spätsommer. Damals gab es ja so eine einmalige Rekrutierungsprämie von 1,9 Millionen Rubel, umgerechnet rund 18.400 Euro. Und jetzt sollen es nur noch durchschnittlich 40 Bewerber pro Tag sein. Im letzten August waren es wohl so um die 200 bis 250. Und auch die Zusammensetzung soll sich da geändert haben, nämlich dass es eben jetzt viel mehr auch ausländische Söldner gibt, die sich da versuchen zu verdingen, oder auch eben kriminelle Russen, die versuchen, so Ermittlungen zu entgehen. Gehen da Russland gerade die Soldaten aus?
Also ich glaube, Russland hat ja schon länger ein Problem, Soldaten zu finden. Es hat seinen Pool ja schon erweitert um nordkoreanische Zwangssoldaten, wenn man das so nennen will. Was ja zeigt, dass da einfach ein Personalproblem da ist. Die Ukrainer haben ein ähnliches oder auch schwerwiegenderes Problem, aber es scheint so zu sein, wenn das sozusagen für ganz Russland steht, dass halt irgendwann auch der Pool an Leuten erschöpft ist. Ne? Also das, so schnell wachsen die Leute nicht nach, die dann freiwillig kommen. Und Moskau hat bislang die Zwangsrekrutierung gescheut. Und letztendlich ist entscheidend für die Frage, was muss ich denn rekrutieren und zu welchen Preisen, entscheidet ja letztendlich der Gegner. Also die Probleme der Ukraine und die Probleme Russlands beim Besorgen von Personal hängen direkt zusammen. Und die Frage ist nicht, wie schlecht ist die Lage bei Ihnen, sondern die Frage ist, ist die Lage bei Ihnen besser oder schlechter als beim anderen? Wenn man das mal jetzt, das ist jetzt etwas vereinfacht, aber wenn man das sozusagen mal auf die Personallage bezieht. Ne? Also insgesamt ist das Bild, was die Personallage angeht, zurzeit, glaube ich, noch etwas unklar. Es gibt Leute, die sagen, Russland hat enorme Probleme und auch das, was an koreanischen Zwangssoldaten kommt, kann das Loch nicht stopfen. Dann wäre es so, dass das, was Sie eben beschrieben haben, dazu führt, dass in Summe das Loch noch größer wird, als es jetzt schon ist. Es kann aber auch sein, wir kommen ja in bestimmte entlegene Gebiete, aus denen kriegen wir gar keine Nachrichten, in denen wird aber auch rekrutiert, dass wir im Grunde genommen den größeren Teil der Rekrutierung verpassen, weil in Moskau und rund um die Moskau, also rund um die Metropolen, die Russland hat, die ja wichtig sind einfach für die politische Stabilität des Kreml, dass da sowieso nicht so stark und so brutal rekrutiert wird wie in anderen Teilen des Landes.
Zum Abschluss wollte ich noch ganz kurz mit Ihnen auf eine kleine Meldung zu sprechen kommen, die mir sehr schräg vorkommt. Nämlich, dass die EU jetzt ein Exportverbot für Videospielkonsolen nach Russland erwägt, mit der Begründung, dass das russische Militär die Konsolen-Controller zur Steuerung von Drohnen gegen die Ukraine einsetzt. Ganz ehrlich, es ist schwer vorstellbar, dass sich Russland nicht diese Technik auch aus China besorgen könnte. Oder was glauben Sie?
Ja, ich glaube, es ist so ein weiteres kleines Loch, das man irgendwie versucht zu schließen. Aber Sie haben recht, im Prinzip kann man sich das von woanders her besorgen. Ich glaube, vielleicht muss man einen Punkt noch mal einflechten für die Hörerinnen und Hörer. Ja, das ist tatsächlich so, dass diese Systeme, dass die Videokonsolen schon lange, nicht erst seit, PS5 oder so, dass die hochleistungsfähig sind. Und dass man damit teilweise auch im Grunde genommen Trainingssimulationen machen kann, weil die so leistungsfähig sind, die Chips, also die zivilen Chips sind so leistungsfähig. Und deswegen stehen diese Konsolen schon länger auf den Exportverbotslisten, insbesondere in den USA, weil man sagt, das können wir teilweise den Ländern gar nicht weitergeben, weil das so leistungsfähig ist und wir damit im Grunde genommen andere Länder militärisch letztendlich aufrüsten. Das Problem ist aber tatsächlich, dass die Chips selber natürlich enorm klein sind. Ne? Also da können sie einfach sozusagen als Individuum über die unendlich langen Grenzen Russlands in Rucksäcken so viele Chips schaffen, wenn sie sie erstmal irgendwo besorgt haben, dass deutsche oder europäische Exportkontrolle da natürlich dann gar nicht hinterherkommt. Ne? Trotzdem ist es wichtig, dem Vorwurf zu entgehen, man sei da nachlässig und versucht, alle Löcher zu schließen. Die Frage ist dann eher, ob man noch sehr viel vehementer eigentlich die russische Schattenflotte, die ja immer noch in der Lage ist, durch Ölverkäufe Einnahmen für Russland zu generieren, ob das sich ein viel wertvolleres Ziel ist und man sich überlegen kann, diese Schiffe aus der Ostsee zu verbannen, weil sie offensichtlich ja eine Gefahr nicht nur mit Blick auf Umwelt, sondern auch mit Blick auf unsere kritische Infrastruktur möglicherweise darstellen könnten oder allgemeiner gesagt für den Schiffsverkehr in der Ostsee.
Alles klar, vielen Dank, Herr Mölling, für das kleine Update an diesem Donnerstagmorgen. Das war die Lage international für heute. Die nächste Lage hören Sie, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag, den 7. Februar. Und dann ist Christian Mölling wieder im Gespräch mit meinem Kollegen Steffen Gassel.
Ich wünsche alles Gute.
Ihnen auch. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Werbung.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.